BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, mit unserem heutigen Gast, da heben wir sozusagen regelrecht ab. Es geht in die Luft und zwar mit dem Helikopter. Es geht heute um die Geschichte der alpinen Flugrettung. Der österreichische Journalist Robert Sperl, der hat ein Buch darüber geschrieben, in dem er ganz genau dokumentiert, wie diese Flugrettung entstanden ist und unter was für unglaublich schwierigen Bedingungen die Frauen und Männer Unfallopfer aus dem Gebirge, wie er sagt, zurück ins Leben fliegen. Und darüber werden wir heute reden. Herzlich willkommen, lieber Herr Sperl. Schön, dass Sie da sind.
Herzlich willkommen. Dankeschön.
Ja, eine Frage gleich einmal vorweg. Ich war sehr beeindruckt nach der Lektüre dieses Buches. Die Helfer in der Luft, sind es Helden des Alltags?
Sie sehen sich selbst nicht so, glücklicherweise. Sie sehen sich einfach als Spezialisten. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Sie wollen nicht was darstellen, sondern sie wollen uns tatsächlich ins Leben zurückholen mit all ihrer Ausbildung und all ihrer, naja, nenne ich das Kaltschnäuzigkeit.
Ein bisschen kaltschnäuzig muss man, glaube ich, sein, wenn man diesen Job machen will. Wir werden uns gleich ausführlich darüber unterhalten. Was für eine große Herausforderung es ist, Menschen mit dem Heli am Berg zu retten, darüber reden wir heute. Ein spannendes Thema. Der österreichische Journalist Robert Sperl ist heute bei uns in Habe die Ehre zu Gast. Er dokumentiert in seinem Buch die alpine Flugrettung, ja, wie diese Rettung in der Luft einfach entstanden ist, wer damit begonnen hat und wo wir heute stehen und wie die Zukunft sein wird. Herr Sperl, ganz kurz zu Ihrer Person. Sie kommen heute aus Niederösterreich zu uns. Woher genau?
Ich komme aus Herzogenburg. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Wien, also etwa 60 Kilometer entfernt.
Das ist das Mostviertel, so viel ich
weiß.
Das
ist das Mostviertel, richtig.
Warum eigentlich hat es diesen Namen?
Na, das ist ja relativ einfach, denn im Herbst, da ernähren wir uns nur von Most in dieser Gegend. Und das hängt mit den vielen Obstbäumen zusammen, die in dieser Gegend wachsen.
Ist es so wie bei uns Streuobst oder sind das richtige Plantagen?
Ja, das sind Streuobst. Plantagen kann man nicht sagen, aber Streuobstanlagen neben den Straßen, auf den Feldern. Und das Streuobst, diese Birnen und Äpfel, werden natürlich von den Bauern sehr gut verwertet in Most oder auch in Marmeladen und solche Sachen. Da gibt es dann Mostheurige. Also das ist ein Teil der Kulturlandschaft.
Schön. Das klingt ganz so, als ob man da für eine kleine Herbstreise ganz gut hinfahren könnte jetzt, gell?
Unbedingt. Wenn Sie es so sagen, dann kann ich das nur vorschlagen. Ja, also das wäre jetzt eine ideale Zeit, Most etwa mit Wein zu verbinden. Dass in Österreich guten Wein gibt, weiß man, aber wir haben auch guten Most.
Ja. Und was sind da so die kulinarischen Spezialitäten zum Most dazu? Was isst man da? Jause oder Nüsse, frische Nüsse, keine Ahnung?
Also Nüsse sind das Einfachste, was man dazu essen kann. Aber natürlich gibt es Mostheurige, also wie es Weinheurige gibt, wo man dann so eine richtige Bauernjausen kriegt mit Gesöchtem und Brot und auch ein bisschen an Käse. Und es gibt aber, Most kann auch Teil von ganz hochwertiger Kulinarik sein. Also das Mostbradl bei uns in dieser Gegend ist schon ganz was Feines. Und das gibt es dann auch schon in der gehobenen Gastronomie oder in den wirklich urigen Gasthäusern. Also Most hält Leib und Seele zusammen im Herbst.
Leib und Seele zusammen, aber ich glaube, wenn man zu viel erwischt, dann muss man auch schauen, dass man sich gerne mal in der Nähe einer Toilette befindet.
Ja, es geht ein bisschen auf den Magen, aber man kriegt keinen Brummschädel davon.
Das auf gar keinen Fall. Gut, Sie sind mit dem Zug zu uns angereist nach München. Ja. Das freut uns sehr, schön, dass Sie da sind. Dieses Buch jetzt, ein Abriss der Entstehungsgeschichte, alpine Flugrettung, wie kam es denn da dazu?
Also, wie es dazu kam, ein Kollege von mir hätte das Buch machen sollen, ist ausgefallen und man hat mich gebeten im Benevento Verlag, ob ich das übernehmen will. Ich habe gesagt, ja, interessiert mich wahnsinnig, mache ich gerne. Und dann habe ich mich halt hineingelesen. Mhm. Bis dahin, bis zu diesem Punkt, war Flugrettung für mich nur in den Himmel schauen, wie Sie es in der Moderation gesagt haben, und hoffen, dass es gut ausgeht, wenn da oben ein Helikopter fliegt. Aber was da für interessante Menschen dahinter stecken, welche Abläufe dahinter sind, das war wahnsinnig spannend. Und ich habe versucht, in diesem Buch eher die menschliche Komponente des Rettens darzustellen. Das ist kein Buch für Fachleute, kein Buch für die Vollprofis, sondern es ist ein Buch für diejenigen, die möglicherweise irgendwann am Schnürl hängen, wenn der Helikopter kommt. Und die ein bisschen besser verstehen können auf diese Art, was denn da abläuft, während sie gerettet werden und warum sie wie gerettet werden.
Also ich bin jetzt bestimmt kein Technikfreak, wenn es um Motoren geht. Und ich muss sagen, ich habe es wirklich gern gelesen, eben weil es sehr menschelt und sehr genau zeigt, was da für Menschen arbeiten, wie die ticken, sage ich jetzt mal, und wie das alles ineinander verzahnt ist und was für eine Akribie dahinter steckt, wie das choreografiert ist, orchestriert ist, dass so eine Flugrettung funktioniert. Das werden wir im Laufe der Sendung genauer erörtern. Wollen wir so einen ganz kleinen, kurzen Abriss geben, zeitlich. Was gilt denn so als erste alpine Flugrettung überhaupt? Was nimmt man denn da für einen Anlass oder für ein Datum?
Also als erste richtig gelungene alpine Flugrettung gilt ein Datum im Jahr 1946. Das hat eine kleine Vorgeschichte. In diesem Jahr flog ein amerikanisches Flugzeug von Österreich aus nach Italien, durfte die Schweiz nicht überfliegen, weil damals Kriegsgebiet war quasi, und sollte also außen herumfliegen, hat sich verflogen und ist dann auf einem Schweizer Gletscher notgelandet. Kein Mensch wusste, wo das Flugzeug gelandet ist, denn man hat nicht gedacht, dass es in der Schweiz ist. Und jetzt mussten dann diese Leute, die da oben auf dem Gletscher, Gott sei Dank alle unverletzt aufgekommen sind, mussten dann gerettet werden. Mhm. Und diese Expedition, dieses Suchen des Flugzeugs, das Finden, das Herunterbringen der Verletzten, das war eine erste logistische Glanzleistung zu dieser Zeit. Und das kann man eigentlich als den Beginn der alpinen Flugrettung, so wie wir sie heute kennen, hernehmen.
Mhm. Weiß man, damals ist man schon mit Helis geflogen?
Oder? Nein, damals gab es keine Helikopter. Damals gab es die berühmten Fieseler Störche. Das sind also Flugzeuge mit einer extrem kurzen Start- und Landefähigkeit. Also die konnten auf 20 Meter landen und auf ungefähr 50 Meter losfliegen. Und mit zwei heroischen Schweizer Piloten, die das dann gemacht haben, konnten also diese Verletzten, etwa zwei Dutzend, dann Stück für Stück heruntergeflogen werden. Also Helikopter gab es zu dieser Zeit zwar schon, aber die hätten in dieser Höhe sich nicht bewegen können und deswegen kamen die nicht zum Einsatz.
Also man kann im Prinzip sagen, in der Schweiz hat es begonnen.
Die Schweizer waren da federführend durch ihre geografische Lage logischerweise und auch durch eine Unzahl, muss man fast sagen, von fantastischen Abenteurern, die da herumgeflogen sind und ausprobiert haben, wie hoch kann ich überhaupt fliegen, kann ich da landen, komme ich dorthin, komme ich dahin. Also die haben da einiges an Weg bereitet für uns.
Ja, es war eben ein Unglück, das dazu geführt hat. Logischerweise leider, muss man sagen, waren es immer Unglücksfälle, große oder tragische Ereignisse, die dann in den verschiedenen angrenzenden Nachbarsländern dazu geführt haben, dass man das Thema Flugrettung auf einmal so wahnsinnig ernst genommen hat und gesagt hat, da müssen wir uns engagieren, da müssen wir mehr tun. Es gab zum Beispiel auch ein großes Unglück in Ihrem Heimatland, in Österreich, 1954 mit Kindern und Lehrern.
Ja, da haben wir als Österreicher, das hat uns auf dem falschen Fuß erwischt. Wir waren also überhaupt nicht ausgerüstet, denn wir waren damals Besatzungszone und durften überhaupt keine Flugzeuge besitzen, Helikopter auch nicht. Und deswegen haben die Schweizer ausgeholfen und haben quasi mit ihren Rettungsmaschinen und Rettungshelikoptern da sehr viel an Leid uns erspart und sehr viele Leute geborgen. Und das war die Initialzündung etwa auch, um den Österreichern zu zeigen, hey, ihr braucht das auch. Und wir haben dann auch begonnen, das langsam aufzubauen.
Was war da passiert?
Es war ein Lawinenunglück in Vorarlberg mit vielen Verschütteten und Verletzten. Und wie gesagt, es war nicht möglich, dorthin vorzudringen zu diesen Unglücksorten. Und da wurden dann Lawinenhundeteams eingeflogen, Hunde eingeflogen, Ärzte eingeflogen, direkt in das Gebiet. Das konnte man nur aus der Luft eben bewältigen. Und das war eben dann
das war das Aha-Erlebnis.
Das war das Aha-Erlebnis für die Österreicher. So, das brauchen wir jetzt auch.
Der ADAC tatsächlich in Deutschland kam sehr spät dazu. 1967 hat der ADAC einen Probelauf mit angemieteten Hubschraubern gestartet. Da ging es eigentlich zunächst mal tatsächlich um Verkehrstote, weil die Zahl der Verkehrstoten so gestiegen war, also in der Fläche. Und bis dann der erste Christoph I in Harlaching stationiert wurde, in München-Harlaching, da sind wir schon im Jahr 1970.
Das ist richtig. Also die alpine Flugrettung war quasi die Keimzelle der Flugrettung. Aber in Deutschland war es vor allem die extrem hohe Anzahl von Verkehrstoten, die Leute nervös gemacht hat. Die gesagt hat, wir müssen schneller den Arzt zum Unfallopfer bringen und nicht umgekehrt das Unfallopfer zum Arzt. Wir sparen uns damit viel Zeit und viel Leid. Und das hat halt einige Zeit gedauert, weil Deutschland ist groß, die Kompetenzen waren ein bisschen, sagen wir so, die Claims waren nicht ganz präzise abgesteckt. Und es war dann tatsächlich eine Privatinitiative eines Arztes, der gesagt hat, so, jetzt mache ich das einmal im Sommer 67. Und dann hat sich das langsam entwickelt und wurde 1970 dann, wie Sie richtig sagen,
ins Leben begonnen,
ins Leben gerufen. Ja.
Es wurde ja auch ziemlich schnell tatsächlich auch spektakulär. Also die erste Seilbahnbergung an der Schildhornbahn im Schweizer Mürren, die war dann schon 1972. Also da haben wir dann schon dieses Bild, wo der Heli schwebt und die Gondel und man die Leute rausholt. Gell?
Ja, die Ausbildung der Piloten wurde immer besser. Es wurde auch, die Rettungsanforderungen wurden auch immer komplizierter. Es hingen eben dann Menschen ab und zu in Seilbahnen fest oder die Lawinenunglücke irgendwo waren ganz weit oben. Und da mussten die Piloten und die Rettungsteams schon sehr ausgebraten und ausgefuchst sein. Und da gab es also erste Seilbahnbergung 1972. Oder es wurde auch aus dem Eiger, aus der Westflanke, wurden dann Menschen geborgen, die dort fest saßen. Mhm. Also das hat sich dann langsam verfeinert. Wie gesagt, wurden halt immer besser die Teams und die Notärzte und die Retter.
Schauen wir noch zu den Nachbarn nach Südtirol. Auch da haben sozusagen tragische Ereignisse leider die Einführung der Flugrettung beschleunigt. Und da war ein Bruder von Reinhold Messner sozusagen.
Ja, es war ein Bergunfall von Siegfried Messner, eines jüngeren Bruders von Reinhold, der nur deswegen quasi am Ende verstorben ist, weil er nicht rechtzeitig geborgen werden konnte. Und da gab es dann auch ungefähr 1985, 86 dann die ersten Bestrebungen, Helikopter-Flugrettungsdienste zu installieren. Und das Südtiroler Weiße Kreuz hat damals eine große Vorreiterrolle gehabt und auch hat sie auch immer noch.
Also mittlerweile haben wir natürlich in der ganzen Alpenkette von Ost nach West ein ganz engmaschig gespanntes Netz.
Ein sehr engmaschiges Netz, das je nach Land ein bisschen von der Art, wie es geknüpft ist, sich anders darstellt, aber relativ dicht ist. Und wie gesagt, es hat vor allem den Sinn, den Arzt möglichst schnell ans Unfallopfer zu bringen, die Erstversorgung möglichst noch am Unfallort zu machen und erst dann den Verletzten ins Spital zu bringen und die finale Behandlung durchzuführen und damit Zeit zu gewinnen.
Aus der Rettungskette heutzutage nicht mehr wegzudenken, die alpine Flugrettung. Zwei Ereignisse noch, die mir in diesem Zusammenhang wichtig erschienen. Nämlich einmal gibt es einen spektakulären Flug 2011, auch wieder ein Schweizer Pilot, Daniel auf den Platten. Der ist im Annapurna-Gebiet gelandet, also im Himalaya, auf 7000 Meter Höhe und hat dort Schwerverletzte geborgen. 7000 Meter, das war wahrscheinlich oder ist vielleicht heute noch der höchste, das weiß ich nicht.
Es ist eine der höchsten Berge überhaupt, ja. Das ist korrekt. Da muss man ein bisschen ausholen. Helikopter sind einfach mit der Physik verheiratet. Und je dünner die Luft, desto schwieriger ist es, hinaufzukommen für den Helikopter. Und 7000 Meter ist schon die absolute Höchstgrenze, weil einfach das Gewirr keine Luft mehr bewegen kann. Und diese Heldentat, muss man beinahe sagen, der Schweizer Piloten war etwas, was unglaublich war. Was aber auch zeigt, dass diese Piloten im Moment der Rettung an ihre Grenzen gehen, um zu retten, zwar nicht ihr Leben riskieren, aber an diese Grenze herangehen, damit dieses Retten überhaupt möglich ist.
Naja, ich glaube schon, dass sie ab und zu ihr Leben riskieren. Vielleicht sicher nicht bewusst in dem Moment. Also die müssen ja immer ihr Risiko abwägen, werden wir uns gleich darüber unterhalten. Aber wenn sie zurückkommen, dass sie nachher wissen, okay, das war jetzt knapp. Also das glaube ich schon, ja.
Da haben Sie möglicherweise recht.
Und noch eine Sache, 1994, da ist zum ersten Mal ein Eurocopter EC-135 gestartet. Das ist der heutige H-135 und das, wenn ich das Ihrem Buch richtig entnommen habe, ist, glaube ich, der beliebteste Rettungsheli sozusagen.
Ja, wir haben kurz die Technik gestreift. Es ist natürlich so, dass sich gewisse Typen von Hubschraubern besonders eignen. Und dieser Eurocopter EC-135, der wechselnden Namen hatte in seiner Geschichte, der hat sich als eine der probatesten Maschinen herausgestellt und ist quasi das Standardflugwerk, nenne ich es einmal so, in den Rettungsinstitutionen.
Zu Gast heute bei Habe die Ehre auf BR Heimat, der österreichische Journalist Robert Sperl, der ein Buch über die alpine Flugrettung geschrieben hat. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass sozusagen der Grundstein für diese alpine Flugrettung bei einer Bergung einer Militärmaschine, einer amerikanischen Militärmaschine 1946 in den Berner Alpen gelegt worden ist. Und seitdem hat sich natürlich unglaublich viel entwickelt und getan. Aber ich glaube, eins ist gleich geblieben, Herr Sperl. Der Pilot, ich sage es jetzt mal etwas flapsig, das muss auch eine coole Socke sein.
Ja, die Piloten müssen natürlich wahnsinnig viel können. Sie bewegen sich nicht nur in einem schwierigen Umfeld geografisch und im Gebirge eben. Also es gibt spezielle Windströmungen im Gebirge, es gibt Fallwinde, es gibt Nebel, es gibt Regen. All diese Dinge sind wahnsinnig komplex. Zum einen, zum zweiten bewegen sie sich ja auch immer. Sie haben Verantwortung für das, was sonst noch im Flieger ist, nämlich die Flugretter, der Notarzt und dran hängt noch ein Opfer quasi, das geborgen wird. Also die Verantwortung des Piloten ist wahnsinnig hoch und die Ausbildung ist sehr, sehr komplex und die müssen auch permanent im Training sein, damit sie das auch wirklich immer gut können.
Was braucht denn ein guter Pilot unbedingt?
Ich habe mit einem gesprochen, mit dem Sigi Schwarz aus Österreich, der gesagt hat, das Wichtigste ist Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung.
Ja.
Und dem ist offenbar nichts hinzuzufügen. Er hat auch davon gesprochen, dass Piloten üblicherweise zwei Häferl haben am Anfang ihres Lebens. Das eine ist das Erfahrungshäferl. Das ist komplett leer, wenn sie zu fliegen beginnen. Und dann gibt es das Glückshäferl, das ist zu 100% voll. Und im Laufe des Lebens sinken die Niveaus auf der einen Seite und das Niveau auf der anderen Seite.
Also Erfahrungshäferl wächst, Glückshäferl sinkt leider, weil immer wieder heikle Situationen kommen.
Richtig, weil auch für den guten Piloten ist immer ein Quäntchen Glück dabei, wenn er rettet. Denn es geht nicht alles nach dem Lehrbuch. Es ist auch immer ein bisschen... Puh, das ist sich gerade noch ausgegangen.
Und ich glaube, die müssen feinmotorisch enorm gut drauf sein, weil die ja mit rechter Hand, linker Hand und Pedalen, die müssen ja irgendwie alles gleichzeitig bedienen.
So ist es. Eigentlich ist es wie Orgelspielen. Nicht? Auch hier, die Orgel bedient sowohl oben als auch unten das Manual. Noch dazu muss man auf die Noten schauen. Also es ist wahnsinnig kompliziert, aber es geht einem durch die jahrelange Übung, durch das Training in Fleisch und Blut über. Die wirklich guten alpinen Piloten kommen zum Beispiel von Firmen, die im Gebirge Lawinenverbauungen bauen oder Hütten aufstellen und die täglich auf 10, 20, 30, 40 Flüge machen. Und denen geht das in Fleisch und Blut über, was das Werkel macht, was der Helikopter macht, wie die Luft reagiert. Also die können das, die bauen auf diesem Erfahrungsschatz auf und der Rest, dieser feinmotorische Rest, der kommt dann in der extremen Situation.
Das heißt, man muss zuerst eigentlich tatsächlich so als, ich sage jetzt mal, als Lastenpilot arbeiten oder gearbeitet haben. Man steigt nicht sofort in die Menschenrettung ein.
Nein, man steigt nicht sofort ein. Manche machen es über die Lastenvariante, andere über eine sonst eine ähnliche Spezialausbildung. Aber es ist auf jeden Fall eine jahrelange Ausbildung, die notwendig ist. Und das Recruiting dieser Piloten ist ein sehr, sehr strenges. Es werden also nur die Besten dafür genommen, die auch wirklich, wie Sie gesagt haben, coole Socken sind.
Ja.
Und einfach in der Situation immer genau wissen, was los ist.
Über das Auswahlverfahren werden wir uns später noch etwas ausführlicher unterhalten, wenn wir die ganzen Crewmitglieder uns mal etwas genauer angeschaut haben. Sie haben dem Herrn Siegfried Schwarz, den Sie in Ihrem Buch eben zitieren, dem Siegfried Blacky Schwarz,
ja.
mit Spitznamen, dem haben Sie eine witzige Frage gestellt. Sie haben nämlich gefragt, ist ein Helikopter gutmütig? Und seine Antwort war eindeutig.
Seine Antwort war eindeutig, nein, ist er nicht. Also es ist ein ganz kompliziertes Werkel. Wie gesagt, es ist wahnsinnig viel Physik drinnen. Es ist wahnsinnig viel drin, wo der Pilot permanent auf achten muss, wie reagiert er jetzt? Also es ist auch Unvorhergesehenes enthalten. Und deswegen beansprucht ein Helikopter jede Sekunde den Piloten zu 100% für sich.
Absolut.
Du darfst ihn nie aus den Augen lassen, sonst beißt er dich ins Wadel.
Und besonders schwierig ist natürlich nochmal das Fliegen in den Bergen. Das ist ganz was anderes als das Fliegen, ich sag mal, in der Fläche. Ganz was anderes.
Ja, eben durch die Luftsituation, durch die Wettersituation, eben dann auch durch die Situation des Rettens an und für sich, wo eine Last am Helikopter hängt und dieses ohnehin schon sehr instabile System jetzt auch noch ein bisschen beansprucht wird. Also es ist ein Spiel mit vielen Unbekannten. Und die Piloten sind eigentlich jedes Mal, wenn sie dann nach Hause kommen, wieder froh, dass sie es geschafft haben. Ja. aber sie gehen nie über das Risiko hinaus. Also sie wissen immer genau, was zu tun ist.
Sie wissen, was zu tun ist. Das ist ganz wichtig, auch gerade bei diesen verschiedenen Bergungsarten, die wir nachher auch noch ausführlich bitte besprechen werden. Also es scheint, habe ich gelernt, eine schwierige Situation zu geben, zum Beispiel, wenn man über einen Kamm fliegt. Weil das wissen wir ja selber von den Bergwetterberichten, die wir hier auch beim Bayerischen Rundfunk haben, zum Beispiel bei unserer Sendung Wald und Gebirge oder bei den Kollegen im Rucksackradio. Es ist immer der Alpenhauptkamm, die Nordseite, die Südseite, so. Und es kann ganz unterschiedlich sein. Das heißt, du steigst vielleicht auf der einen Seite hoch bei Sicht und passablem Wetter und dann kommst du drüber und da schaut es ganz anders aus. Und das muss sehr heikel sein, weil nichts sehen ist das Schlimmste überhaupt.
Ja, nichts sehen, und dazu kommt, dass man möglicherweise einen Aufwind hatte beim Rauffliegen. Plötzlich kommt einem aber die Luft entgegen am Kamm und dann hat man zu wenig Motorleistung. Das heißt, du musst also immer vorausschauend agieren und wissen, wie könnte jetzt der Helikopter reagieren, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Also es ist tatsächlich ein wahnsinniges Seiltanz möglicherweise da oben, so kann man das vergleichen. Und du musst also jede Sekunde auch damit rechnen, dass etwas Unvorhergesehenes passiert und du musst eine Lösung haben in dieser Situation.
Ganz, ganz übel auch das sogenannte Whiteout. Was ist das?
Das Whiteout ist, wenn der Pilot auf Schnee landet und das Gefühl dafür verliert, wie weit er über dem Boden ist oder ob er vielleicht schon gelandet ist.
Das ist tatsächlich so. Gell? Ja, der Körper kann das nicht, sendet die falschen Signale.
Der Körper sendet die falschen Signale und auch die Technik, auch die Technologie schafft es nicht. Die letzten 1-2 Meter über dem Boden sind immer Pilotensache. Das schafft die Technologie nicht. Der Pilot muss reagieren und in dem Moment, wo er aber nichts sieht und er ist ein augengesteuertes Wesen, hat er Probleme. Also Whiteout ist was Schlimmes und deswegen muss man zum Beispiel in Rettungssituationen einen Rucksack hinschmeißen, etwa wo das Opfer im Schnee liegt, damit der Pilot sich orientieren kann, wo ist denn der Boden, wie weit habe ich noch nach unten, damit er dann sicher aufsetzen kann.
Also wenn man an einem Unfall beteiligt wäre und derjenige ist, der Hilfe angefordert hat, also es geht mir gut oder gut genug, dann wäre es wichtig, eben neben dem Verunfallten, wie Sie sagen, einen Rucksack zu positionieren, sodass man sieht, dahin muss er.
Genau, ein sogenannter Referenzpunkt, der dem Piloten ermöglicht, festzustellen, wie weit habe ich denn noch Spazi, wie weit habe ich noch Sicherheitsmarge, um meinen Helikopter aufzusetzen.
Ja. Und ich habe eben in Ihrem Buch gelesen, dass bei diesem Whiteout es tatsächlich sein kann, dass der Pilot sagt so, Tür auf, Crew kann aussteigen und er ist tatsächlich noch nicht am Boden. Oder er sieht, dass jetzt noch ein Stein an ihm vorbeifletzt, er hat noch gar nicht aufgehört zu fliegen. Also es muss eine extrem ungute und böse Situation sein.
Ja, es ist tatsächlich du wirst betrogen von der Luft, du wirst betrogen von dem, was du glaubst zu sehen. Deswegen ist, wie ich sagte, jede Sekunde ist wichtig und erst ganz am Ende kannst du sicher sein, dass dieses Ding wirklich so gehorcht, wie du glaubst.
Der Pilot muss ja auch immer entscheiden, kann ich landen? Machen wir eine Seilbergung, eine Taubergung, über die wir dann, wie gesagt, später noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Also er ist auch immer der entscheidet, wie der Rettungseinsatz abläuft. Vielleicht nicht immer alleine, er hat den Flugretter, über den wir gleich sprechen, an der Seite, aber letztendlich muss es er entscheiden.
Der Pilot ist eigentlich immer der Chef. Auch wenn Flugretter an Bord sind und Notärzte an Bord sind, die sagen, es wäre wichtig, dass wir, muss er entscheiden, denn er ist zuständig er ist verantwortlich für alles Leben an Bord. Und wenn es nicht funktioniert, wenn er den Helikopter nicht sicher landen kann, wenn er das Unfallopfer nicht sicher bergen kann, dann geht das einfach nicht. Und dann muss man sich eine Lösung B überlegen oder eine Lösung C, die eben darin besteht, dass man etwas abseits landet oder dass man die Retter dann zu Fuß losschickt von einem sicheren Punkt aus. Aber der Pilot ist eigentlich in jeder Sekunde der Chef.
Es kann auch vorkommen, dass dann Bodentruppen, sage ich jetzt mal salopp, quasi angefordert und in die Nähe geflogen werden, so weil man sagt, wir kommen da nicht hin, wir können dort nicht agieren, aber wir versuchen die ganz klassische Bergrettung, die zu Fuß kommt, möglichst in die Nähe zu bringen. Auch das gibt's.
Genau, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Nebel. Also die Unfallstelle ist im Nebel, der Pilot kann nicht landen, weil im Nebel ist das nicht möglich. Jetzt bringt er die Hilfstruppen, nennen wir es einmal so, möglichst nahe an diesen Punkt, wo der Nebel beginnt. Die steigen dort aus und erledigen das letzte Stück zu Fuß, bringen das Opfer dann zum Helikopter und von dort wird dann ins Tal geflogen.
dieses fliegerische Können, das so ein Pilot hat, das finde ich auch ganz besonders eindrucksvoll, wenn es um eine Bergung geht mit Tau, eine Bergung mit Winde oder dieses entsetzliche angestützte Ein- und Aussteigen. Also wenn quasi eine Kufe steht am Berg und die andere hängt in der Luft, mein Gott.
Ja, das ist es klingt für uns,
für uns klingt
wahnsinnig. Und es ist aber alles Trainingssache. Diese Leute trainieren permanent. Diese Leute arbeiten immer an diesen Situationen. Und das ist so wie Radlfahren. Irgendwann steigst du auf und fährst nicht mehr runter. Denen fällt gar nicht auf, in welcher Situation sie sind. Das ist das ganze Bergen, auch in kompliziertesten Verhältnissen, entwickelt sich zu einem technischen Ablauf. Man hakelt alle Dinge ab, die notwendig sind. Und dann wird es funktionieren. Mhm. Wenn eines nicht funktioniert, okay, dann machen wir es anders. Aber diese Leute sind derartig gut ausgebildet und derartige Profis in dieser Situation, dass das von außen spektakulär wirkt, aber von innen sind die eigentlich immer im sicheren Bereich. Mhm.
Und trotzdem sagt der von Ihnen eben interviewte Siegfried Schwarz, ich fliege auch ab und zu einen Jet, aber das ist sowas von langweilig.
Genau, mit Autopilot über Meer, das ist nichts für Helikopterpiloten, nein.
Es ist halt diese, ich glaube, die Freiheit, sich in der Dimension vorne, rückwärts, oben, rauf, runter einfach bewegen zu können, das ist schon besonders.
Das ist die Grundvoraussetzung, wieso Menschen überhaupt Helikopter fliegen, weil sie in allen Windrichtungen, in allen Dimensionen und in allen Freiheiten unterwegs sein können, ja. Aber um das dann wirklich zu machen, Jahr aus Jahr ein, das braucht viel Training und viel Praxis.
Wir werden uns gleich etwas ausführlicher mit dem Thema Flugretter beschäftigen, also sozusagen in Anführungszeichen der Rettungssanitäter, denn auch dieser Mann ist ganz was Besonderes und vereint eigentlich drei Berufe in einem. In unserer Sendung Habe die Ehre geht es heute um die alpine Flugrettung und wir beleuchten gerade so die einzelnen Crewmitglieder. Wir haben uns schon über den Piloten unterhalten. Der Mann, der links vom Piloten sitzt, ist der Flugretter. Und der, lieber Herr Sperl, hat eigentlich drei Ausbildungen oder drei Berufe in einer Person.
Ich habe für mein Buch gefunden einen richtigen Supermann, nenne ich ihn einmal so, den Arthur Köb aus Vorarlberg, der tatsächlich drei Berufe
auf sich vereint.
Ja. Also der ist als Jugendlicher zur Bergrettung gegangen und ausgebildeter Bergretter. Dann hat er eine Notfallsanitäter-Ausbildung gemacht in der Folge. Und dann ist es mittlerweile so, dass der Flugretter auch Pilotenpflichten hat. Also er ist Assistent des Piloten während des Fluges, übernimmt Funk- und Navigationsaufgaben und ist damit ein richtiges Allround-Genie in diesem Team in der Luft. Und eigentlich ein wesentlicher Punkt der Rettungskette.
Das heißt, Pilotenaufgaben, das heißt, er muss wahnsinnig viel technisches Wissen auch haben, fliegerisches Wissen.
Er muss fliegerisches Wissen, also außer Fliegen muss er eigentlich alles können. Er muss navigieren können, er muss sich mit den Instrumenten auskennen, er muss den Funkverkehr überwachen. Also er ist zum Beispiel dafür zuständig, wenn sich der Helikopter mit dem geretteten Opfer Richtung Spital bewegt, kündigt er den Flug an, was haben wir an Bord, wie ist der Zustand des Verletzten. Also er übernimmt diese Verantwortung, weil der Pilot ist mit dem Fliegen beschäftigt.
Ja, ja. Und überprüft er auch, ob alles an Bord ist, was an Bord sein soll? Wer macht das?
Das macht er auch. Also es gibt quasi den Check, wenn man losfliegt, zum Unfallort, aber natürlich auch, wenn man von dort wieder losfliegt, ob alles an Bord ist, ob alle Systeme in Ordnung sind, ob alle Türen zu sind, quasi, um es ganz simpel zu sagen. Ja.
Also, und ich glaube aber, dass die Mannschaft wahrscheinlich zum Dienstbeginn, oder? Checkt jeder seine Positionen durch, sozusagen.
Ja, checkt jeder seine Positionen. Da gibt es auch einen fixen Ablauf. Wer ist zuständig dafür, dass man überprüft, ob genügend Sprit an Bord ist, ob die Flugpapiere in Ordnung sind. All diese Dinge sind sehr komplex aufgeteilt. Und innerhalb von 3 Minuten ist der Helikopter üblicherweise in der Luft nach der Alarmierung. Also das geht eigentlich ruckzuck.
Dann natürlich ganz wichtig der Notarzt oder die Notärztin. Sie haben eine Notärztin porträtiert in Ihrem Buch. Ja, da gilt dasselbe wie für alle anderen sicher auch. Unglaubliches Können, gute Nerven, Teamgeist.
Ja, und manche werden quasi schon als Notärztin geboren. Also Frau Dr. Katharina Sporer, die ich ausgesucht habe, ist die Tochter eines Landarztes. Also die ist schon aufgewachsen mit Medizin im weitesten Sinn. Und die hatte so ein Schlüsselerlebnis, wo sie gesehen hat, da kommt jetzt ein Heli, da möchte ich gerne mal an Bord sein, und hat sich dann entschlossen, diese Ausbildung zu machen. Üblicherweise sind Flugärzte Anästhesisten, weil Teil der Anästhesie ist auch die Notfallmedizin. Und diese Leute können einfach in der Sekunde punktgenau reagieren, durch Medikamente, durch die Erstbehandlung vor Ort.
Die müssen intubieren können, diese speziellen Medikamente mit der Gabe vertraut sein, die man ja in so lebensgefährlichen oder bei schlimmst verletzten Menschen einfach oft braucht.
So ist es. Sie sind auch extrem belastbar, weil sie immer an der Kippe zwischen Leben und Tod unterwegs sind in ihrer Arbeit. Also die sind eigentlich sehr gut. Die müssen natürlich dann auch flugtauglich sein und müssen diese ganzen Abläufe, diese ganzen Empfindungen, die es im Helikopter gibt, das muss alles eingelernt und eintrainiert werden, damit sie auch 100% fit sind.
Also so ein Heli ist eigentlich wie eine kleine fliegende Intensivstation?
Das ist richtig, ja. Das ist sehr, sehr gut beschrieben. Mit all den notwendigen Medikamenten an Bord, aber auch mit den notwendigen Instrumenten, die meistens mit Batterie funktionieren, also unabhängig vom Bordnetz. Und hier kann man tatsächlich, man kann keine Operationen machen, man ist auch räumlich ein wenig limitiert, aber sonst kann man da oben alles machen, um das Opfer perfekt in das Spital zu bringen.
Aber die Versorgung an sich findet, wenn irgend möglich, sicher am Boden statt, also beim Opfer, stelle ich mir vor.
Das ist natürlich situationsbedingt. Ja. Wenn notwendig, etwa wenn klaffende Wunden etc. sind, wird das direkt am Ort versorgt. Sonst wird der gleich eingepackt und weggeflogen. Also das ist der Notarzt entscheidet, wie sieht das aus, wie ist die Lage und was machen wir jetzt mit dem. Aber es kann natürlich sein, dass die Hauptarbeit bereits am Boden stattfindet. Der Helikopter wartet nebenbei, bis quasi das Okay gegeben wird, so jetzt können wir mit dem losfliegen.
Dieses Fliegen macht ja auch was mit dem Patienten, der da liegt.
Ja, das glaubt man gar nicht, aber das sind natürlich auch gewisse Druckunterschiede, Luftunterschiede. Das muss man alles als Notarzt mit einberechnen, etwa auch in der Dosierung der Medikamente, die hier gerade stattfindet. Da nimmt man dann spezielle Pumpen, die das regeln. Also das ist eine hochkomplexe Sache und auch etwas, wo dann Notarzt dann permanent auf 100% unterwegs ist, von der ersten bis zur letzten Sekunde des Einsatzes.
Also auch da muss man gute Nerven, ein gestandenes Mannsbild, eine gestandene Frau sein, damit man das aushält, im wahrsten Sinn des Wortes. Meine Notfallmedizin ist immer nichts für die zart Beseiteten, sage ich jetzt mal, oder?
Das ist halt auch Trainingssache. Ne? Diese Anästhesisten haben einen Hauptjob meistens in einem Spital. Und sind dort permanent sowieso gefordert. Und für die ist das ist jetzt kein Spaß, dass sie da Notarzt fliegen, aber die sind permanent in dieser Materie unterwegs und können das natürlich sehr, sehr gut handeln.
Trotzdem glaube ich auch, dass es für sie immer wieder Situationen gibt, die über das Maß dessen, was man gewohnt ist, einfach in dieser Situation zu ertragen, hinausgehen. Also Ihre Notärztin schildert zum Beispiel den Fall eines jungen Mädchens, das wohl von einer Pistenraupe überfahren wurde und wo sie sagt, das geht einem dann wirklich bei aller Erfahrung und allem Pragmatismus, den man braucht für diesen Job, geht es einfach an die Nieren.
Das ist korrekt. Also immer dann, wenn Emotionen im höchsten Fall und in der höchsten Dosis, nennen wir es mal so, involviert ist, dann ist das für alle Beteiligten stressig. Sie können es vielleicht noch ausklammern während des Einsatzes, während der Dauer des Einsatzes, aber nachher muss das besprochen werden im Team, muss das abgearbeitet werden, damit diese Leute wieder runterkommen von diesem extrem hohen Anspannungslevel, den sie da in dieser Situation gehabt haben.
Also es ist wichtig, im Nachgang zu reden. Und wenn das nicht ausreicht?
Wenn das nicht ausreicht, gibt es natürlich Supervisionen für diese Leute. Aber ich habe im Lauf der Recherche zum Buch gemerkt, dass dieses Nachhausefliegen vom Spital zum Stützpunkt, dass diese wesentlichen 10, 15, 20 Minuten, dass die entscheidend sind. Du hast alles noch frisch vor dir, du kannst im Team das gleich besprechen und das Wesentliche ist dann schon abgearbeitet, wenn die am Boden sind und dann ist man schon wieder mehr oder weniger frei im Kopf für neue Aufgaben.
Jetzt haben wir also den Piloten, den Flugretter, die Notärztin. Es fehlt der vierte Mann, der allerdings nicht immer dabei ist, nämlich der sogenannte Windenoperateur. Was macht der?
Der Windenoperateur ist zwar nicht immer dabei, ist aber auch meistens ein Notfallsanitäter, ist ausgebildeter Alpinretter. Also der ist eigentlich noch ein größerer Superman, denn der kann auch noch die Winde bedienen. Das ist ein bisschen gefährlich. Von unten schaut das nach Balanceakt aus und Hochseil, aber die sind alle gesichert. Und die bedienen jetzt dieses Schnürl, an dem der Verunglückte dann hängt. Sie lassen die Winde also langsam hinunter, dann wird meistens hängt dann auch der Notarzt dran und dann wird also der versorgt und dann werden beide wieder nach oben gezogen. Das ist, je länger das Seil ist, umso komplizierter. Je stärker der Wind bläst, umso gefährlicher. Je schwieriger die Gegend ist, umso spannender und aufregender. Aber auch das ist etwas, was permanent trainiert wird und dann schon bis zu Längen von 130, 140 Metern funktioniert.
Aha. Also die Tür ist auf und dieser Windenoperateur steht schon angehakt, aber er steht auf der Kufe, ne?
Steht auf der
und
Kufe
bedient
und bedient das, ja. Ist mit dem Bordfunk, mit dem Arzt, der am Seil hängt, mit dem Piloten verbunden. Das ist dann eine genaue Einrichtearbeit, wo muss ich hin, wo darf ich nicht hin. Das funktioniert dann auch in Waldschneisen oder in engen Felsschluchten etc. oder wie gesagt bei exponierten Wetter- und Windverhältnissen.
Also man muss dazu sagen, Ihr Buch, und es hat mir sehr gut gefallen, weil wir halt einfach auch viel sehen und erfahren und verstehen übers Bild, hat sehr große, sehr schöne Bilder dabei. Und da kann man das alles ganz gut anschauen, wie das aussieht, wenn der da eben so oben steht und dieses Gerät da bedient und der andere hängt drunten. Es sind sehr schöne Bilder. Wo haben Sie die her?
Die haben wir teilweise von den Rettungsorganisationen, teilweise von professionellen Fotografen, die so etwas machen. Es wird fast nur im Training fotografiert, denn im Einsatz ist das einfach unmöglich. Aber die Idee war natürlich auch immer, über das Bild eine Idee zu liefern, wie denn das aussieht und über die Emotion an den Leser heranzukommen, um dem zu vermitteln, schau her, so ist das, so arbeiten die, so riskieren die, So sind die involviert in dieser ganzen Sache. Mhm. Das geht über das Bild natürlich besser als über Text.
Und abschließend noch einmal zum Windenoperateur. Das ist sozusagen der vierte Mann, der ist eigentlich nicht immer automatisch dabei. Also wer entscheidet, ob ein Windenoperateur an Bord ist, muss es ein spezieller Heli sein oder sagen Sie, nein, das kann dann jeder Heli machen, wenn er diese Winde dabei hat. Also wie funktioniert da der Ablauf?
Das hängt natürlich von der technischen Voraussetzung ab. Also Sie haben völlig richtig gesagt, das muss ein richtiger Heli sein. Es gibt Helis, wo 4 Leute an Bord sein können. Es gibt aber auch Helis, wo nur 3 an Bord sein können. Und dieser Windenoperateur quasi der dritte Mann ist, der das auch noch zusätzlich können muss. Das hängt von den einzelnen Rettungsfluggesellschaften ab, ob sie große oder kleinere Maschinen haben. Denn natürlich eine 4-Mann-Besatzung plus Geborgener, das braucht schon einen leistungsstärkeren Helikopter.
Das dann schon. Aber wer entscheidet, wer losgeschickt wird? Entscheidet das die Leitstelle, die Rettungsstelle oder die Rettungsflieger vor Ort, also die da warten auf ihren Einsatz?
Also wenn man weiß, dass ein Opfer zu bergen ist und man weiß, welche Maschine jetzt kommt, dann weiß man auch, die kommen zu dritt oder kommen zu viert. Also wenn die nur zu dritt kommen, kann man auch sicher sein, dass die zu dritt das mit der Winde schaffen. Und wenn sie zu viert kommen, schaffen sie es zu viert. Also die Leitstellen, die das gesamte Netz koordinieren, je nach Land auf eine andere Art halt ein bisschen, wissen genau der da jetzt kommt und den sie schicken, der ist der Perfekte dafür. Mhm. Also das ist immer eindeutig.
Mhm. Also wir müssen uns noch unterhalten über diese verschiedenen Arten eben der Bergung, über das Taufliegen, über diese Windenrettung, auch über dieses Kappen eines Seils, wenn der Bergsteiger in der Wand hängt. Das ist alles ungeheuer spannend. Und auch über das Fliegen bei Nacht. Ein bisschen was geht da schon, aber es ist schon sehr, sehr speziell. Und über die Art, wie diese Retter, die da zur Hilfe eilen, tatsächlich auch ausgesucht werden. Es ist ein sehr hartes Auswahlverfahren, ganz zu Recht, ganz bestimmt.
BR Heimat, habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie herzlich, falls Sie ein bisschen später zu uns gestoßen sind. Bei uns geht es heute um die alpine Flugrettung. Der österreichische Journalist Robert Sperl hat in einem Buch ganz akribisch dokumentiert, wie das eigentlich damals alles entstanden ist, was es heutzutage alles gibt, was für Menschen das sein müssen, ja, die in der Flugrettung arbeiten, wie sie ausgebildet werden. Und genau darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Habe die Ehre. In unserer Gästesendung geht es heute um die alpine Flugrettung. Wir haben uns gerade ausführlich über die Menschen unterhalten, die in so einem Rettungshelikopter sitzen. Also über den Piloten, den Notarzt, den Flugretter, den Windenoperateur. Und Sie haben diese Menschen kennengelernt, Herr Sperl. Was haben Sie gemeinsam, diese Menschen, die so unterschiedlich sie ihre Positionen, ihre Funktionen sind? Was ist Ihnen gemein?
Ihnen gemein ist einfach ein Helfersyndrom in der positivsten Art. Also Sie wollen tatsächlich helfen. Sie stellen sich immer in die zweite Reihe, wenn es ums Helfen geht. Helfen ist immer das Wichtigste. Aber man muss sagen, es ist nie ein, hey, ich helfe jetzt und deswegen bin ich der Held-Syndrom, sondern es ist tatsächlich, kommt aus dem Innersten heraus. Das haben alle und das hat sie mir so wahnsinnig sympathisch gemacht.
Mhm. Aber welche Fähigkeiten brauchen Sie? Also was muss zwingend vorhanden sein, außer den vielbeschworenen flugfähigen Nerven?
Also grundsätzlich müssen Sie die Besten in Ihrem Fach sein. Ob Sie jetzt Rettungssanitäter sind, ob Sie Windenoperateure sind, ob Sie Notärzte oder Piloten sind, Sie müssen einfach die Besten Ihres Faches sein. Und da gibt es ganz strenge Regeln, etwa bei den Piloten, wie viele Flugstunden Sie nachweisen können, wie viele Einsätze Sie in schwierigem Gelände nachweisen müssen, bei Notärzten detto, ebenso bei Rettungssanitätern. Aber das Entscheidende bei all diesen Dingen, die dann, da treffen sich dann für 100 gesuchte Plätze 1000 Kandidaten, das Entscheidende sind dann die Assessment Centers, wo in einem sehr komplexen System die Allerbesten dann herausgesucht werden. Und da geht es dann weniger auch darum, um wie gut sie in ihrem Fach sind, sondern geht es auch darum, wie sie dann später einmal als Team miteinander arbeiten. Mhm. Es hilft nichts, wenn einer besonders gut ist von den Vieren, die da im Helikopter sind, wenn die anderen drei dann schlecht ausschauen. Sie müssen alle auch einen gewissen Level haben und sie müssen auch ab und zu akzeptieren, dass sie zurücktreten in die zweite Reihe, wenn es notwendig ist.
Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Sie müssen eigentlich von ihrer Anlage her, sagen wir mal, Alpha-Tiere sein, aber Alpha-Tiere, die in der Sekunde dem anderen das Sagen überlassen, weil der andere genau in der Sekunde das Sagen haben muss. Und das ist sehr schwierig wahrscheinlich.
So ist es. Sie müssen ein Alpha-Tier muss das Staffelholz an das andere Alpha-Tier übergeben, in der Sekunde. Das ist das Entscheidende. Und das lernt man aber bereits kennen bei diesen Assessment Centers. Da wird gecheckt, wie kommunizieren diese Kandidaten miteinander, wie arbeiten sie im Team, wie souverän treffen sie Entscheidungen miteinander, wie verhalten sie sich in speziellen gruppendynamischen Situationen. Welche Rollen spielen so Parameter wie Hilfsbereitschaft, Flexibilität, Idealismus? Das wird alles gecheckt in diesen, das sind so Situationen wie in einem Druckkochtopf. Das sind wahnsinnig komplexe Situationen, die auch bewusst von den Ausbildern hervorgerufen werden, damit man sieht, na, wie weit geht der jetzt?
Was passiert da jetzt
in dieser Situation?
Also da geht es tatsächlich auch um das psychologische Moment, beziehungsweise da wird tatsächlich so ein bisschen, da wird der Charakter auch abgefragt. Die Persönlichkeit, sagen wir so, die Persönlichkeit wird abgefragt.
So ist es. Und es wird vor allem abgefragt, wie gehen diese Leute im Grenzbereich mit Gefahren um? Denn das ist es ja immer. Man bewegt sich als Helikopter immer in einem Bereich, wo andere gar nicht hinkommen. Und da ist jede Sekunde Fehler, jeder Metermoment Fehler ist falsch, ist fehl am Platz. Und genau das versucht man schon im Vorhinein festzustellen und dann diese Leute danach auszusuchen.
Mhm. Also und wenn Sie denn genommen werden und da erfolgreich arbeiten, müssen Sie sich natürlich ständig und permanent fortbilden.
So ist es. Retten ist ein Fulltime-Job, habe ich in meinem Buch stehen. Und diesen Eindruck habe ich auch permanent gewonnen. Diese Leute werden permanent ausgebildet. Sie haben, wenn man das jetzt so arithmetisch ein bisschen betrachtet, vielleicht 50% Einsatzzeit von ihrem Job und 50% ist Ausbildung, permanente Ausbildung. Das heißt, es wird immer trainiert, immer geübt, es kommen ja immer neue Erkenntnisse, auch immer beim Retten dazu. Ärzte lernen neue Dinge kennen, Flugretter lernen neue Dinge, Piloten lernen neue Fähigkeiten ihrer Maschinen kennen. Das muss permanent geübt werden, auch im Team, dass alle vier des Teams oder drei des Teams immer auf dem gleichen Level sind und genau wissen, was kommt denn jetzt, was ist jetzt noch möglich.
Mhm. Und natürlich wird die Hardware, also die Heli selber, wird auch permanent gewartet, gell?
Die Helis werden permanent gewartet und haben auf diese Art beinahe ein ewiges Leben. Also wenn so ein Fluggerät gewartet wird auf perfekte Art, dann ist das super. Und das ist auch das, was glaube ich, für den Leser faszinierend ist. Das Fliegen ist ja nur deshalb so sicher, weil es so aufwendig betrieben wird. Also jedes Ersatzteil wird 10-mal kontrolliert, bevor es eingebaut wird. Jeder Rhythmus eines Ersatzteils wird kontrolliert. Jedes Wartungsintervall, das wird alles auf Punkt und Beistrich eingehalten. Mhm. Und das macht Fliegen so sicher, weil es am Boden wahnsinnig kompliziert ist. Deswegen ist es in der Luft dann so einfach.
Was mich auch amüsiert hat ein bisschen, das war, dass man hat es wirklich rauslesen können aus den Zeilen, wie fasziniert sie waren. Sie haben ja auch so eine Wartungshalle oder Hangar oder Werkzeughalle, wie immer Sie das jetzt nennen wollen, besucht. Und Sie waren völlig fasziniert, weil Sie geschrieben haben, da sieht es ja aus wie in der Apotheke. Normalerweise hat man bei der Werkstatt ja ein Bild, da liegt überall was rum und da sind ölverschmierte Lappen und der Mann im Monteuranzug ist auch verschmiert und überall so ein bisschen, ich sag's jetzt mal salopp, Gerümpel und Zeug. Nein, nicht in einer Heli-Werkstatt, gell?
Da geht es eher zu wie in einer Arztpraxis oder wie in einer Apotheke, völlig richtig. Und auch die Menschen bewegen sich in einer fast zeitlupenhaften Präzision und Professionalität, dass man hineintaucht in dieses Ding und dann wird da geübt und gebastelt und getan. Und man kann sich immer 100% darauf verlassen, dass das, was die machen, wirklich perfekt ist.
Und Sauberkeit ist wichtig und Ordnung ist wichtig und zwar enormst.
Enormst. Und auch nur ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. Also Ersatzteile, die eingebaut werden müssen, müssen abgeholt werden. Da muss man unterschreiben, dass man sie kriegt. Und etwas, was bereits ausgebaut wurde und kaputt ist, wird dann auch in diesen kaputten Kreislauf eingefügt. Das darf nie wieder auf der ganzen Welt, nie wieder in irgendeinem Helikopter auftauchen. Das wird quasi ausgeixelt und wird weggeschmissen und das muss 5-mal bewiesen werden.
Also, dass es weggeschmissen worden ist.
Dass es weggeschmissen worden ist. Ja. Also diese Art von Sicherheit ist fabelhaft und man wünscht sich beinahe, dass man einmal am Schnürl hängt, weil es so
Na, wünschen wir uns lieber nicht. Genau, Schnürl hängen, das war unser Stichwort. Nach der nächsten Musik sprechen wir mal die verschiedenen Arten der Rettung an. Sie sehen ja nicht nur spektakulär aus, sie sind es tatsächlich auch. Und was da im Einzelfall gemacht wird, das ist auf jeden Fall noch ein ausführliches Wort wert. Dann kommen wir jetzt mal mit unserem Studiogast Robert Sperl auf die verschiedenen Arten dieser Luftrettung zu sprechen. Fangen wir mal mit der Bergetechnik Tau an.
Ja, nicht immer kann der Helikopter ganz normal landen, sondern ab und zu muss die Bergung direkt aus der Luft stattfinden, also wenn kein brauchbarer Landeplatz vorhanden ist. Da entscheiden Pilot und Flugretter vorab, welche Seillänge sie wählen, 10 bis 40 Meter etwa. Und dann wird dieses Fixseil bei der Bergetechnik Tau direkt mit dem Notarzt oder mit dem Flugretter zum Opfer hinuntergelassen. Dann wird das fixiert, das Opfer, und dann wird er ausgeflogen. Ein Sonderfall ist eine variable Taubergung. Wenn also etwa in Schluchten oder in sehr tiefen Hochwäldern gearbeitet werden muss, da kann man diese 10 bis 40 Meter noch mit einem variablen Seil verlängern und erzielt dann insgesamt bis zu 140 Meter. Wow. Also ein sehr, sehr diffiziles Unternehmen dann schon für den Piloten.
Absolut, weil der muss ja beim Fliegen diese Pendelbewegungen ausgleichen.
So,
gell?
Ist es. Das ja. ist, das
Oder
ist
schon, er soll auch wahrscheinlich gucken, dass möglichst wenig Bewegung und steht.
Also das ist schon wahnsinnig komplex, aber es hat schon eine große Möglichkeit dann an die Leute wirklich von überall her rauszuholen. Und ein dritter Sonderfall dieser Fixseilbergung ist noch die sogenannte Kapperbergung. Wenn etwa ein Bergsteiger sich in einer Steilwand verfängt und nicht mehr los kann, dann wird er einmal fixiert am Seil, dann wird zart hochgehoben, dann sein Seil gekappt und dann wird der Bergsteiger quasi geborgen.
Das heißt, in dem Moment hängt der Heli am Seil des Bergsteigers in der Wand. Das ist eine bestimmt für alle extrem kritische Situation.
Richtig, der Heli ist für einen Moment nicht frei bewegbar, genau. weil er da fixiert ist an der Wand. Und das erfordert vom Piloten auch wieder hohe Aufmerksamkeit, sage ich jetzt einmal. Ja.
Und dann die Windenbergung. Wir sprachen schon drüber, wenn dann der Windenoperateur eben mit ins Spiel kommt.
Die Windenbergung ist ein bisschen einfacher, weil es eine fixe Winde direkt am Helikopter montiert gibt. Der Nachteil ist, dass die Gewicht hat und das Gesamtgewicht des Helikopters ein bisschen erhöht und der nicht mehr so flexibel ist, was die Nutzlast betrifft. Aber für die Bergung ist es relativ einfach. Der Windenoperateur klettert hinaus auf die Kufe, dann wird das Seil hinuntergelassen mit Rettern oder ohne und das Opfer wird dann heraufgezogen und kann im Hubschrauber gleich in der Luft verstaut werden und man kann sofort weiterfliegen ohne eine Zwischenlandung, die bei der fixen Taubergung unbedingt notwendig ist, denn man kann ja mit dem Verunglückten am Seil nicht endlos herumfliegen.
Ja, ja. Also es gibt immer Vor- und Nachteile. Und bei dieser Winde hat man je nachdem einen Sack, das kennen wir, diese Bilder, oder eine Art Sitz auch.
Was immer vorhanden ist, ist, der Verunfallte wird in einem Rettungssack verpackt oder wenn er sitzend geborgen wird, in einem Rettungssitz und wird auf diese Art dann fixiert am Seil. Also das ist immer so. Besonders im Winter ist es enorm notwendig, dass die frostsicher verpackt werden, weil wenn der zu sehr auskühlt, dann ist das furchtbar für den Verletzten. Also das ist eine Sache, die immer passiert, dass die gut verstaut werden.
Und dann haben wir natürlich noch eine ganz spezielle Bergung, das ist die aus der Gletscherspalte.
Ja, da gibt es wieder Spezialgeräte, wo die Gletscherspalten teilweise gedehnt werden und wo die Leute dann wo sich die Retter einfädeln müssen in die Spalte. Also auch hier, man merkt schon, je diffiziler die Bergesituation ist, in die man gerät, desto schwieriger ist die Aufgabe für alle Beteiligten. Also speziell für den Piloten, aber natürlich auch speziell für die Flugretter, die möglicherweise den blockierten oder fixierten Verunfallten da in einer tiefen Gletscherspalte, das heißt, einmal lösen müssen.
Mit,
der ist vielleicht
der
schon fest.
Gell? Die machen das so, also mit
Wir
so
machen
einem
das quasi ja, mit einem Schlagbohrer. Ja. Also das ist schon sehr, sehr schwierig und da ist es notwendig, dass diese Helfer gut eingesprochen werden, wie man sagt. Also dass der Kontakt zwischen Pilot und Flughelfer über den Funk sehr gut funktioniert und dass beide wissen, was zu tun ist.
Also dieses Einsprechen scheint mir überhaupt ganz zentral zu sein, weil der Pilot ja dann quasi, sein Sichtfeld ist ja eingeschränkt. Er sieht nicht, was direkt unter ihm passiert, muss aber den Heli ruhig halten. Der ist zwingend darauf angewiesen, dass von unten genau die richtigen Aussagen zu ihm hochkommen.
Völlig korrekt. Sie haben teilweise so ein Spiegelsystem. Manchmal gibt es schon Kameras, die das machen, aber das Wichtigste für den Piloten ist halt, dass er die Maschine ruhig hält. Und das ist schon
Eine Kunst für sich,
ja, korrekt. Klar. Also dieser permanente Kontakt mit den Flughelfern unten ist dann ganz wichtig, dass die genau auf den Zentimeter genau sagen können, was sie jetzt genau wollen vom Piloten oben.
Man muss es üben. Wir haben gehört, wie sehr die ausgebildet sind, wie oft sie üben müssen. Es gibt natürlich auch immer wieder Trainingstage. In bestimmten Abschnitten werden all diese Sachen trocken trainiert, also ohne Notfall, damit man eben wieder und wieder und wieder diese Situation erlebt hat. Trotzdem finde ich es persönlich unglaublich, was die da leisten. Kann ich es nicht anders sagen.
Das ist es. Und vor allem, wenn man jetzt noch weiß, dass mittlerweile auch Nachtbergungen durchaus üblich sind und das Ganze jetzt noch bei eingeschränktem Sichtkreis mit diesen aufgesetzten Brillen passiert, da muss man sagen, das sind echte Künstler, die hier am Werk sind und die hier Leben retten.
Mhm. Stichwort Fliegen in der Nacht. Was geht denn schon?
Es geht schon wahnsinnig viel, weil diese Technik kommt aus der Militärtechnologie. Also man sieht schon recht gut. Der Nachteil ist, dass diese Systeme immer noch schwer sind. Also sie belasten den Piloten, weil sie einfach drücken auf seinen Kopf. Das hat 1,5-2 Kilo ungefähr. Es ist auch so, dass das Sichtfeld eingegrenzt ist. Das kann man einfach noch nicht anders machen. Es ist auch so, dass diese Nachtoptik die dritte Dimension herausnimmt. Aus dem Sehen.
Also es ist kein wirklich räumliches Sehen.
Es ist kein räumliches
sondern
Sehen.
Zweidimensional.
Ja, es ist zweidimensional. Also du musst dich auch hier einstellen, du musst das irgendwie korrigieren im Gehirn, was du jetzt siehst und was du nicht siehst. Also das ist ein bisschen schwierig, aber auch hier ist es eine reine Übungssache. Und umso wichtiger auch bei der Nacht ist es diese permanente Kommunikation zwischen dem Piloten, dem Co-Piloten zu viert, sieht man, oder zu dritt sieht man einfach besser als alleine. Also hier ist ein permanentes Sprechen dann miteinander notwendig. Hier ist auch der Notarzt dann dabei, der hilft damit alle was sehen.
Wir müssen uns gleich noch darüber unterhalten, warum all diese Einsätze überhaupt nötig werden und warum die Zahl dieser Einsätze immer wieder ansteigt. Es geht um die Art und Weise, wie die Menschen, nicht alle, aber viele mittlerweile in den Bergen unterwegs sind. Und jetzt müssen wir ein bisschen drüber reden, warum die Zahl dieser alpinen Flugrettungen eigentlich nach wie vor steigt. Klar, es sind immer mehr Menschen in den Bergen unterwegs. Da hat auch die Corona-Pandemie ein bisschen was dazu beigetragen. Aber ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass die zu viele in den Bergen unterwegs sind, die keine alpine Erfahrung haben bzw. keinen gesunden Menschenverstand walten lassen. Leider.
Ja, das sind die beiden Kardinalpunkte. Also ich habe mit dem Dr. Peter Pahl vom Konservatorium für alpine Sicherheit gesprochen, der mir das auch bestätigt. Also die Leute sind schlecht ausgebildet. Man macht einen Führerschein fürs Auto, aber dass man auch quasi einen Führerschein braucht, wenn man mit dem Mountainbike in die Berge fährt, das vergessen sie. Und es werden natürlich auch immer mehr Sportarten in die Berge verlagert. Ne? Also der Spielplatz Alpen ist ein interessanter, aber wir haben Radfahrer, Skifahrer, Wanderer, Kletterer, Drachenflieger, Mountainbiker.
Canyoning.
Und du hast eine unglaubliche Varianz an Unfällen und Unfallmöglichkeiten, die dann irgendwie auf die Bilanz drücken. Also das ist natürlich so. Und die Eigenverantwortung nimmt halt immer ab, weil die Leute schauen in der Früh aus dem Fenster und sagen, heute passt das Wetter und rauf auf die Berge, anstatt sich seriös auf solche Touren auch vorzubereiten.
Der Flugretter, mit dem Sie gesprochen haben, über den wir schon gesprochen haben in dieser Sendung, der hat ein schönes Beispiel gebracht. Er sagt, Sie holen Leute aus dem Klettersteig und dann fragen Sie natürlich, seid ihr das erste Mal da? Und dann sagen die, ja, schon. Eben das Wetter hat passt und wir haben das Gerät ausgeliehen vom Bruder oder vom Freund, vom Kollegen und dann sind wir los. Ja, mei. Da fehlen einem schon ein bisschen die Worte.
Ja, es ist einfach eine Art Kasko-Mentalität, die auch um sich greift. Ne? Die Leute glauben, es wird mich schon wieder rausholen aus dieser verzwickten Situation, in die ich da hineingeraten bin. Anstatt so wie einfach man es lernt, dass man, wenn man etwas tut, sich dafür vorbereitet, dass man ein bisschen trainiert, dass man übt, dass man sich auch selber, dass man auch selber ein besseres Gefühl hat, wenn man weiß, ich kann da hineingeraten und da komme ich selber wieder heraus. Also irgendwie ist die Situation ein bisschen eine verkorkste, weil man gegen die Vernunft unterwegs, man trifft auf Leute, die gegen jede Vernunft unterwegs sind.
Absolut, also geht's ja, fängt bei der Ausrüstung an und hört beim Schuhwerk noch lang nicht auf.
Ja.
Und dieser urbane Blick auf die Berge, wie es Ihr Herr Doktor beschreibt, ja, der ist halt vielleicht dann doch ein anderer. Das heißt, man ist in einer Stadt aufgewachsen und kennt nicht die Gegebenheiten und die Gefahrenquellen einfach, die jemand, der in den Bergen groß geworden ist und vielleicht mit den Eltern, mit den Freunden schon von Kindesbeinen an unterwegs ist, er beschreibt so schön und sagt, ich sehe den losen Stein, ich tapp da nicht drauf, weil ich weiß das, dass das ein Problem ist. Aber jemand, der nicht so wie ich von Kindesbeinen damit konfrontiert worden ist, der weiß es vielleicht halt nicht, tappt eben schon drauf, knickt um, verletzt sich oder stürzt im schlimmsten Fall ab.
Der Dr. Pahl hat ein nettes Beispiel gesagt, er ist in Südtirol aufgewachsen und hat gesagt, am Sonntag sind wir nicht ins Museum gegangen, sondern in die Berge. Und deswegen habe ich jetzt noch diese Instinkte, mit 50, mit 60. Und das haben die meisten nicht. Selbst wenn man sich auf einer Kletterwand in der Stadt vorbereitet, ist das ganz was anderes, als wenn ich dann auf einen Klettersteig gehe. Aber den Menschen fehlt einfach diese Übersetzung dieses einen Gefühls in das andere Gefühl. Also da würde man sich schon wünschen, dass man zumindest ein bisschen Vernunft mitkauft, wenn man sich das neue Zeug für den Klettersteig einkauft.
Es gibt da ein schönes Zitat von Reinhold Messner, der sagt, der Berg gehört dir erst, wenn du wieder unten bist.
Das ist ein sehr schönes Zitat, ja.
Dem kann man ja fast nichts hinzufügen. Also da muss man wirklich ein bisschen missionarisch unterwegs sein und da erlauben Sie uns auch, dass wir die Zeigefinger alle miteinander heben und immer wieder darauf hinweisen und darum bitten, auch eben im Zuge der Retter, die ja immer bei jedem Einsatz ihr eigenes Leben riskieren, dass man sagt, bitte Kurse machen, ausbilden lassen. Es gibt so viel Angebote. Es gibt Angebote zum Klettern, es gibt Bergführer, es gibt Bergschulen. Man kann sich das nahebringen lassen. Man sollte eben in den Bergen nicht immer Glück und Können verwechseln. Manchmal hat man einfach bloß Glück gehabt und nicht ist nicht aus der Situation rausgekommen, weil man es nun gekonnt hat.
Ich glaube, man fühlt sich auch selber wohler. Wenn ich etwas gut kann, dann genieße ich doch auch die Tätigkeit viel mehr. Also wenn ich ein bisschen klettern kann, habe ich doch viel mehr Spaß im Klettersteig. Wenn ich ein bisschen Mountainbiken kann, habe ich doch viel mehr Spaß beim Rauf- und Runterfahren. Also auch Training kann sexy sein. Auch Vorbereitung kann lustig sein und Spaß machen. Das sollte man einfach auch in seinen Kopf hineinbringen. Sollte man mal ausprobieren, wie klasse es ist, sich spielerisch vorzubereiten auf eine Skitour, auf eine Wandertour, auf eine, was weiß ich, was man in den Bergen vorhat.
Aber was auch in Ihrem Buch immer wieder aufscheint, ist, dass die Bergretter, die dann eben unter Umständen wirklich mal so einen Leichtsinn halt ausbaden müssen, dass die eigentlich nicht urteilen.
Das hat mich auch ein bisschen verwundert. Ja, da muss man sagen, Hut ab, dass sie sich da nicht anstecken lassen von der, nennen wir es einmal, Dummheit der Geretteten. Ein bisschen hart formuliert. Aber ja, Sie haben das richtig gesagt. Es muss Schritt für Schritt immer wieder Aufklärungsarbeit betrieben werden. Nur dann können wir da rauskommen. Und ich glaube, wenn man den Respekt gegenüber den Rettern sich erhöht, indem man etwa aus einem Buch wie mit den Meilen erfährt, wie gut die sind und was die alles machen, dann wird man auch schon selber besser und bereitet sich besser vor auf diese Art von Sport im alpinen Raum.
So, dann sind wir schon fast am Ende unserer Runde angelangt. Wir müssen noch eine Sache ansprechen, die Sie auch schon in Ihrem Buch ein bisschen anschneiden. Und zwar geht es da um die, ja, ich sage jetzt mal Bergrettung 2.0 dazu. Es wird ja immer alles besser und immer alles feiner und noch kleiner und noch schneller. Auch natürlich in der Rettungstechnik. Wo geht's denn hin, Herr Sperl? Welche Richtung?
Ja, also die Haupthindernisse für eine gelungene Rettung sind immer noch schlechtes Wetter. Sind immer noch Bergesituationen, wo man einfach überfordert ist als Rettungsteam. Und genau in diese Nischen hinein stoßt die Zukunft quasi. Also etwa in der Ausrüstung der Helikopter mit Nachtsichtgeräten, etwa in der Ausrüstung von Helikoptern, dass sie nicht mehr vereisen, dass sie auch in großen Höhen unterwegs sein können. Also am Maschinenmaterial, mit einer gewissen Vorlaufzeit wird sich das in den nächsten 10 Jahren verbessern, dass man da sagt, okay, da kommen wir jetzt dann noch den nächsten Schritt in die technische Entwicklung. Einsatzmäßig sind auch Drohnen denkbar, die nur einen Notarzt an den Ort des Geschehens transportieren, der erledigt quasi die wesentliche Arbeit.
Also bemannte Drohnen?
Eine Drohne, nur wo der Notarzt sitzt, wo nur der Notarzt hingeflogen wird und der erledigt seine Arbeit. Und dann kommt die Bodentruppe langsam nach und holt den Verletzten. Das ist auch denkbar. Das ist auch im urbanen Raum denkbar. Also alpine Flugrettung ist ja immer, haben wir schon gesagt, die Keimzelle für richtige Flugrettung. Also da übt man in einem sehr selektiven Gelände dann etwas, was man da vielleicht in den Häusern, Straßen, Schluchten irgendwo in der Großstadt anwenden kann. Also das sind Dinge, die notwendig sind. Und es ist auch notwendig, dass man das Gesundheitssystem im Allgemeinen betrachtet. Flugrettung kann auch bedeuten, dass man zum Beispiel sich kleine Krankenhäuser erspart, indem man schwierige Fälle von einem Ort zum nächsten bringt, wo eben ein Schwerpunktspital ordiniert, um es so zu sagen. Also auch hier kann man die medizinische Versorgung in ganzen Gebieten neu aufsetzen, indem man Hubschrauber, Rettungssysteme punktgenau anwendet und sie auch etwa in der rund um die Uhr anwendet, also 24 Stunden bei Tag und Nacht durch intelligente Leitsysteme, eben durch Nachtsichtgeräte, all diese Dinge. Das ist Zukunftsmusik, die schon teilweise in der Realität stattfindet, also etwa in der Schweiz, wo es diese Korridore gibt, wo sich die Helikopter entlang handeln, ohne dass sie jetzt großartig fliegen müssten. Das macht alles schon beinahe die Elektronik. Also das sind Dinge, die man in der nächsten Zeit dann erwarten kann.
Also da haben wir das Ende der Fahnenstange zum Glück, Gott sei Dank, noch nicht erreicht. Ja. Eine Sache fand ich auch noch faszinierend, nämlich Helikoptereinsätze kosten viel Geld, klar, aber in der Summe, und das hat mal einer ausgerechnet, in der Summe hilft so ein Helikoptereinsatz auch Geld sparen, weil je schneller natürlich ein Verunfallter behandelt werden kann, umso weniger Folgekosten wird dieser hoffentlich gerettete Mensch verursachen.
So ist es. Also der ÖMTC, die Österreichische Flugrettungs- und Autofahrerorganisation, hat sich das ausrechnen lassen in einer Studie. mit Schlaganfall und Herzinfarkt. Und es kam heraus, dass bei einem Herzinfarkt, wenn man 1 Euro investiert in sinnvolle Flugrettung, man sich 8 Euro erspart. Also ein Verhältnis 1:8.
Und bei wenn ich das kurz ausführen darf, da geht es um kürzere Krankenstände, um weniger Reha, um eventuell eben nicht anfallende Berentung, weil dieser Mensch so schnell durch Flugrettung versorgt werden konnte.
So ist es, genau. Ja. Und bei Schlaganfällen ist der Faktor noch höher, ist es der Faktor 1:16. Also man sieht, Schnelligkeit ist durch nichts zu ersetzen. In diesem Fall, also je eher ich den Verunfallten wieder ins Leben zurückhole durch den Arzt, der kommt, desto besser ist es und desto besser fällt die Rechnung auch für alle aus.
Mhm. Wir stellen die Frage nochmal, die wir zu Eingang dieser Sendung gestellt haben. Diese Flugretter, die Menschen zurückholen und ins Leben hoffentlich zurückfliegen, sind sie Helden des Alltags?
Also ich muss diese Antwort bejahen. Für mich sind sie Helden. Auch wenn sie sich selbst nicht so sehen, also wenn sie sich selbst als Dienstleister in Extremis sehen. Für mich sind sie Helden, weil sie uns auf eine fantastische Art zurück ins Leben holen und uns auf eine fantastische Art einen Fehler, den wir gemacht haben, ausbügeln. Also ich bin ganz fasziniert gewesen, diese Leute kennenlernen zu dürfen und habe keine Sekunde bereut, dieses Buch geschrieben zu haben.
Ich darf den Titel nochmal nennen. Die alpine Flugrettung, Leben retten am Berg, damals wie heute, von Robert Sperl. Ich glaube, das ist so eine Sache, die kann man eigentlich jedem in die Hand geben, der tatsächlich gerne und oft in den Bergen unterwegs ist. Vielleicht würde es tatsächlich sogar helfen, den einen oder anderen Einsatz zu verhindern. Das wäre wünschenswert.
Wenn mir das gelungen wäre mit dem Buch, wäre das fabelhaft.
Ich wünsche Ihnen viele Leser. Danke, dass Sie bei uns waren. Es war sehr spannend, was wir alles dank Ihrer Hilfe erfahren haben. Vielen Dank.
Ich sage Dank für die Einladung und auf Wiedersehen.